Das ist dann was, aber auch viele Leute dann ja zu Recht auch aufregt und sagt, Moment mal, ich habe hier in meinem Leben wirklich viele Herausforderungen und Probleme und dann kommt da die Politik und das Erste, was die machen, ist eben einem bestimmten Sektor ja Vorteile oder Subventionen zuzusprechen.
Geschmacksverstärker.
Der Foodwatch Podcast.
Gemeinsam mit euch entlarven wir die Tricks der Lebensmittelindustrie und machen uns stark für gesundes und nachhaltiges und ehrliches Essen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Andreas von Foodwatch und ich freue mich total, dass ihr wieder dabei seid. Und ich freue mich auch total, dass wir heute wieder einen richtig spannenden Gast da haben. Timo Lange von der Organisation Lobby Control. Hallo Timo.
Ja, hallo Andreas. Ich freue mich auch hier zu sein.
Ja, voll super. Wir kennen uns ja auch privat, ne?
Genau, wir haben irgendwann festgestellt, dass wir Nachbarn waren.
Waren leider, ja. Genau. Wir haben im gleichen Haus gewohnt. Du hast direkt in der Wohnung über mir gewohnt. Jetzt leider nicht mehr, aber wir haben immer noch Kontakt, weil es gibt ja auch zwischen Lobby Control und Foodwatch einige Überschneidungen und einige Zusammenarbeit. Darum soll es heute auch gehen. Wir sprechen über Lobbyismus. Was ist das eigentlich? Ist Lobbyismus immer böse? Wie funktioniert das? Wird da irgendwo ein Geldköfferchen im Borchardt in Berlin-Mitte übergeben? Oder wie läuft das eigentlich ab? Und was sind auch Beispiele für Lobbyismus? Freue mich, dass du hier bist, Timo.
Ja, ich bin gespannt.
Lass doch damit mal direkt einsteigen. Lobbyismus, mal ganz kurz. Was ist das und ist das per se irgendwie schlecht?
Ja, Lobbyismus hat natürlich einen sehr, sehr schlechten Ruf, auch zu Recht an vielen Stellen, nämlich dann, wenn Unternehmen, insbesondere finanzstarke, ja, Wirtschaftsinteressen auf die Politik zugehen und sich mit ihren Interessen durchsetzen zu Lasten, ja, des Gemeinwohls, der Allgemeinheit, zu Lasten der Umwelt oder des Klimas oder eben euer Thema, zu Lasten von guten Lebensmitteln. Lobbyismus, wenn man es versteht, erstmal neutraler als quasi ja politische Interessenvertretung, das ist ja in der Demokratie erstmal ganz normal und gehört irgendwie dazu. Es ist auch ja eigentlich wichtig, dass wir uns alle zusammenschließen können und bestimmte Anliegen an die Politik herantragen. Das macht ihr, das machen wir ja auch. Wir setzen uns für mehr Transparenz und strengere Lobbyregeln ein und gehen da genauso auf die Politik zu, wie das Unternehmen machen. Aber wir haben da natürlich auch einen riesen Unterschied in den Möglichkeiten, die in der einfach auch finanziellen Firepower, ja, mit wie du auf die Politik zugehst. Wir haben auch dann eine große Grauzone, wo es dann eben nicht nur darum geht, mal einen Brief irgendwo hinzuschicken und gute Argumente zu nennen, sondern wo es auch dann ja um Verflechtungen geht, finanzielle Verflechtung, personelle Verflechtung zwischen Interessengruppen, zwischen Lobbys und der Politik. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber deswegen erstmal ganz allgemein gesagt, dass das Lobbyismus ist die organisierte Vertretung von Interessen gegenüber der Politik und dort versuchen, sich mit den eigenen Interessen durchzusetzen.
Und was ja auch per se erstmal nicht verkehrt ist, ne? Du hast es gesagt, auch wir von Foodwatch sind letztendlich Lobbyisten, aber Lobbyisten eben für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Und selbst ihr von Lobby Control seid, kann man das so sagen? Auch Lobbyisten? Oder wie beschreibt ihr eure Arbeit?
Ja, wenn man so will, kann man das auf jeden Fall so sagen. Wir stehen ja auch zum Beispiel im Lobbyregister, ganz selbstverständlich, für das wir uns ja eben auch lange eingesetzt haben.
Lobbyregister, genau, das musst du vielleicht nochmal kurz erklären. Das ist ja so eine Sache, für die Lobby Control wirklich viele, viele Jahre gekämpft hat. Das gibt es jetzt. Ist damit das Problem gelöst? Also wie funktioniert dieses Lobbyregister und was bringt das?
Genau, also wir haben uns, Lobby Control wird jetzt dieses Jahr 20 Jahre alt und das heißt, seit 20 Jahren haben wir uns dafür eingesetzt, dass es in Deutschland eine gesetzliche Regelung dafür gibt, wie eigentlich dieser Austausch zwischen Politik und Interessengruppen organisiert sein soll. Und ein großes Problem, was wir gesehen haben, war eben immer, dass wir als Bürgerinnen und Bürger, als Öffentlichkeit, auch als Medien oft kaum nachvollziehen können, wer da eigentlich auf welche Gesetze Einfluss nimmt. Wenn man das nicht weiß, kann man das auch gar nicht richtig kritisieren. Und es gibt da große Machtungleichgewichte. Einfach, wer hat welche Zugänge überhaupt zur Politik? Wer kann sich es überhaupt leisten, in Berlin so ein Lobbybüro zu unterhalten mit ganz vielen hochprofessionellen Lobbyisten? Lobbyistinnen und Lobbyisten. Und wenn man das alles nicht nachvollziehen kann, ist eben die Gefahr sehr groß, dass da Dinge ablaufen, die dann ja eben nicht besonders am Gemeinwohl orientiert sind und dass sich diese Machtungleichgewichte eben auch auf die Politikergebnisse dann durchschlagen. Also dass am Ende was bei rauskommt, wo eigentlich die meisten Menschen sagen, das wollen wir eigentlich gar nicht und trotzdem wird das dann Politik geworden. Und das Lobbyregister alleine macht das erstmal nur transparent und stellt ein paar Regeln auf. Das finde ich auch immer noch wichtig zu sagen. Es geht nicht nur darum, transparent zu machen, wer bezahlt wen, wie viel wird ausgegeben für Lobbyarbeit, sondern auch so ein paar Verhaltensstandards klar
zum Beispiel
festzulegen. Na, zum Beispiel, dass man dann gegenüber, wenn man jetzt in den Bundestag läuft und da mit dem Abgeordneten reden will, dass man dann auch erstmal immer transparent macht, für wen arbeite ich eigentlich, was ist der Auftraggeber, was ist das Anliegen. Das hatten wir nämlich auch, findet vermutlich auch immer noch teilweise so statt, aber als Problem, dass dann gerade ehemalige Abgeordnete irgendwann gesagt haben, naja gut, jetzt bin ich nicht mehr aktiv in der Politik, aber ich weiß genau, wie das läuft und die haben dann sozusagen die Seite gewechselt, arbeiten für irgendeinen Verband und klopfen dann bei den aktuellen Abgeordneten an die Tür und fragen nach irgendwelchen Informationen oder stand beim irgendeinem Gesetzgebungsvorhaben und das sowas dann nicht immer klar war, wer in wessen Interesse läuft das eigentlich ab.
Insofern, dieses Lobbyregister für den Bundestag gibt es jetzt, ist auch online einsehbar. Wir verlinken das hier mal in den Shownotes, könnt ihr auch selber euch mal reinklicken. Findet ihr auch Foodwatch zum Beispiel natürlich als Organisation. Und das schafft zumindest schon mal ein bisschen Transparenz, wer ist überhaupt da im politischen Berlin aktiv als Lobbyistin und als Lobbyist. Insofern, das ist schon mal ein Riesenerfolg. Und trotzdem, du hast es ja auch gerade schon gesagt, sehen wir das häufig bei der Politik Ergebnisse rauskommen, die viele Bürgerinnen und Bürger gar nicht wollen. Also gerade in unserem Bereich bei Foodwatch habe ich da zig Beispiele. Ne? Ja. Nenn nur mal drei. Ja, 91% der Leute wollen, dass die Mehrwertsteuer auf Obst und Gemüse gestrichen wird. Ungefähr genauso viele wollen, dass Junkfood-Werbung an Kinder beschränkt wird. Auch 90% wollen eine bessere Tierhaltung und würden auch mehr Geld dafür bezahlen, eine große Mehrheit. So, das sind aber alles Maßnahmen, die nicht kommen. Es gibt keine Mehrwertsteuerbefragung auf Obst und Gemüse, es gibt keine Junkfood-Werbeschranken, bessere Tierhaltungsstandards gesetzlich gibt's auch nicht. Und das sieht man ja sehr regelmäßig, dass eigentlich die Bürgerinnen und Bürger, wir etwas anderes wollen, als das dann politisch umgesetzt wird.
Genau, und das und da ist die Lebensmittelbranche und der Agrarsektor ist dann ein sehr gutes Beispiel für. Das haben wir natürlich auch in anderen Politikfeldern und anderen Branchen, aber gerade hier haben wir mit der konventionellen Landwirtschaft und den Unternehmen, den großen Agrarkonzern und Lebensmittelkonzern, haben wir einfach eine sehr starke und einflussreiche Lobby, die ihre Anliegen sehr gut fokussiert auf die Politik zugeschnitten vortragen kann. Ja, was wir jetzt auch in den letzten Jahren nochmal gesehen haben, die konventionelle Landwirtschaft mit dem Bauernverband, die sind einfach sehr, sehr schlagkräftig und mobilisierungsfähig. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt.
Wir erinnern uns alle an die riesen
Bauerndemonstrationen.
Jetzt wurde die Agrardieselvergütung wieder eingeführt. Also da hat der Bauernverband sich durchgesetzt, da hat die Bauernlobby sich durchgesetzt.
Genau, das wurde jetzt wieder eingeführt. Wir haben auch im letzten Jahr 24, das ist ja auch, spielt ja auch viel dann auf europäischer Ebene sich wiederum ab, was in gerade für die Landwirtschaft, was in Brüssel entschieden wird. Ja, Güllehaufen vorm Europäischen Parlament, brennende Barrikaden mit Traktoren, die halt die ganze Brüsseler Innenstadt blockieren. Das ist sehr, sehr schlagkräftig und hochgradig mobilisierbar. Und auch eben an Einzelnen für Einzelne so fast dann erstmal ja technisch klingende Punkte, ja, da müssen jetzt 4% mehr der landwirtschaftlichen Fläche irgendwie für Umweltzwecke nicht genutzt werden oder nicht. Und demgegenüber stehen ja Verbraucherinnen und Verbraucher oder auch einfach so ein abstraktes Interesse wie Umwelt, Natur, Klimaschutz. Das lässt sich natürlich sehr viel schlechter in so konkreten Zahlen ausdrücken, wie, ne, wie viele Arbeitsplätze werden bedroht, wenn jetzt diese Regulierung kommt oder irgendein Verbot kommt. Und dann kommt dazu eine gewisse traditionelle auch Nähe zu der Bauernlobby, der konventionellen Landwirtschaftslobby in Form des Bauernverbandes, gerade bei CDU und CSU. Und da kommt man dann auch wieder auf das Thema, ja, wie sieht das denn eigentlich aus im Bundestag? Da gibt es durchaus enge, ja, Verbindungen und Verflechtungen mit eben genau dieser Branche. Und
wenn man sich mal anschaut, ne, wer im Agrarausschuss des Bundestages sitzt, da sitzen einige Landwirte.
Genau, also das war auch in den vergangenen Wahlperioden durchaus richtig auffällig, dass man, wenn man dann die Abgeordneten durchgegangen sind, gerade diejenigen von CDU, CSU, die im Agrar-, im Landwirtschaftsausschuss sitzen, hat man eigentlich kaum jemanden gefunden, die oder der keine direkte Verbindung zur konventionellen Landwirtschaft, zum Bauernverband hat. Der Vorsitzende vom Landwirtschaftsausschuss, Hermann Färber, ist eben selber Landwirtschaftsmeister, macht Geflügel- und Schweinezucht und war eben auch bis vor einiger Zeit noch auch geschäftsführender Vorstand im Bauernverband Baden-Württemberg. Davon haben wir einige Abgeordnete. Das ist auch an sich nicht verkehrt, ne? Wenn du als Landwirt, darfst du auch im Landwirtschaftsausschuss sitzen. Ist nochmal was anderes, wenn du dann Funktion in den Interessenverbänden hast gleichzeitig. Wir finden es schon auch ein problematisches Ungleichgewicht, wenn dann so ein Ausschuss mehrheitlich mit Landwirten quasi oder Landwirtschaftsfunktionären besetzt ist. Das führt dann eben zu einer großen Schlagseite und dann ist das eben gar nicht mehr so gut möglich, die wirklich verschiedenen legitimen Interessen, die eben auch aus anderen Bereichen kommen, wie im Verbraucherschutz, die werden dann eben nicht mehr entsprechend berücksichtigt.
Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, ne? Das ist ja erstmal per se nicht schlimm, wenn ein Landwirt auch im Bundestag sitzt. Gibt ja auch Leute, die sagen, ja, ist doch super, dann ist da die nötige Expertise drin. Aber umgekehrt sitzt halt da kein Vertreter für den Umweltschutz oder ein Vertreter für die Verbraucherinnen und Verbraucher da. Und man hat eine Schieflage, ne? Es gibt deutlich mehr Geld auf Seiten der Industrielobbyverbände, die können deutlich besser mobilisieren. Ja, der Bauernverband schafft es dann halt einfach mal irgendwie tausende Traktoren hier vor Berlin oder durch Berlin rollen zu lassen, während natürlich die Menschen jetzt nicht massenhaft auf die Straße gehen für Junkfood-Werbeschranken für Kinderlebensmittel. Ne?
Genau.
Macht natürlich niemand.
Also um noch kurz einzuhaken, das haben wir im Lobbyismus oft, dieses Verhältnis, es geht um eine Regulierung oder irgendein neues Gesetz, wo man sagt, das machen wir jetzt, weiß ich nicht, im Bereich Datenschutz, wir wollen irgendwie die Verbraucher im Bereich Versicherungsbankenwesen irgendwie besser schützen oder informieren. Und das hat dann natürlich auf der anderen Seite Kosten für die betroffene Branche. Die müssen irgendwelche Berichtspflichten erfüllen oder dürfen vielleicht auch ein Produkt nicht mehr benutzen. Das heißt, die sind dagegen, aber für die Bürgerinnen und Bürger sind das ja unglaublich viele verschiedene Interessen. Niemand hat Zeit, sich in allen Bereichen irgendwie auf den Stand zu halten, was ist da jetzt eigentlich mein Interesse? Und dann hat man eben eine Lobby, die dann sehr, sehr intensiv an diesem Thema arbeitet, versucht, diese Regulierung zumindest ein bisschen aufzuweichen, zu verschieben, und die Verbraucherinnen und Verbraucher, also einfach Bürgerinnen, ja, die müssen darauf vertrauen letztlich, dass es dann eben auch so Organisationen wie euch gibt, wie Foodbot, die dann eben in diesem Bereich sich wirklich auch fachlich mit den Themen auseinandersetzen und dann auch eben das Gespräch mit der Politik suchen, dass es da zumindest nochmal ein paar andere Argumente gibt. Und deswegen ist eben auch die zivilgesellschaftlichen Organisationen in Deutschland so wichtig als Gegengewicht auch zu eben einer sehr starken, gut finanzierten Lobby von Unternehmen oder von verschiedenen Branchen.
Ja, ich glaube, es wird deutlich, dass Lobbyismus eben häufig sehr subtil wirkt. Man wird jetzt nicht den konkreten Nachweis bringen, Partei X hat das gemacht, weil Unternehmen Y das und das an Geld gespendet hat.
Richtig, genau. Also dieses plumpe Bild von, da hat jetzt an der einen Stelle ein Lobbyist mit dem entsprechenden Minister oder so an der genau der richtigen Stelle Mittag gegessen und dann ist da noch irgendwas geflossen. Das gibt es so
läuft es
eigentlich
nicht, ne?
Ja.
Es ist subtiler, und ein aktuelles Beispiel ist für mich so ein Paradefall. Das ist die Senkung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie. Die Union will mit den Stimmen der SPD die Mehrwertsteuer in der Gastronomie senken von 19 auf 7%. Ziemlich umstrittene Maßnahme, weil es letztendlich ja eine Subvention einer Branche ist, kostet uns Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ungefähr 4 Milliarden Euro im Jahr. Eine Klammer auf, während irgendwie Schulen, Schwimmbäder, Kitas sparen müssen. Und wenn man sich dann anguckt, aha, interessant, der Lobbyverband DEHOGA hat vor der Bundestagswahl offensiv zur Wahl von der Union aufgerufen. Es gab eine große Parteispende von einem Gastrounternehmer über 500.000 Euro. Wir erinnern uns vielleicht alle an die Bilder von Söder und Merz bei McDonald's. Ja, und nach der Wahl kommt dann als einer der ersten Amtshandlungen sowas, so ein Steuergeschenk für die Gastrobranche. Da kann man jetzt natürlich nicht beweisen, dass das aufgrund von Lobbyismus passiert ist. Aber es hat schon ein sehr starkes Geschmäckle.
Absolut. Und das ist ja auch das, wo man dann so recht Klientelpolitik sagen kann, wo wir auch, als wir den Koalitionsvertrag dann angeschaut haben, gesagt haben, Moment mal, da stecken so viele quasi Lobbygeschenke drin, also Vorteile für einzelne Branchen, Interessengruppen und im Großen Ganzen, was jetzt um unsere Demokratie zu verbessern, um in vielen anderen Bereichen wirklich im Sinne des Allgemeinwohls was voranzubringen, da war eben sehr wenig zu finden. Und das ist dann was, aber auch viele Leute dann ja zu Recht auch aufregt und sagt, Moment mal, ich habe hier in meinem Leben wirklich viele Herausforderungen und Probleme. Und dann kommt da die Politik und das Erste, was die machen, ist eben einem bestimmten Sektor ja Vorteile oder Subventionen zuzusprechen. Und das ist eben genauso eine unausgewogene Politik, die wir sehr schwierig finden.
Genau, während wir halt sehen, wir müssen uns abstrampeln über Jahre, um irgendwie politisch mal was zu erreichen. Ne? Gastro-Mehrwertsteuer ist ein Beispiel, die Nutri-Score-Lebensmittelampel ist ein anderes Beispiel.
Ja.
Das wollen alle Kinderärzte, Ernährungswissenschaftlerinnen, Verbraucherverbände, Kassen, Krankenkassen, und es kommt trotzdem nicht.
Ja, das ist ja wirklich eine inzwischen jahrzehntelange Debatte oder auch Auseinandersetzung über dieses Thema. Die Industrie hat da offensichtlich, mit salopp gesagt, einfach gar keinen Bock drauf, dass da so eine Ampel transparent darstellt im Supermarkt. Für alle verständlich, ist da jetzt viel Zucker, Salz und so weiter drin. Kurz gesagt, ist das Zeug, was ich da jetzt kaufe, gerade gesund oder nicht? Und die Verbraucherinnen sagen, aber ja, ich will das wissen, ich will mehr Transparenz. Und das war ja schon vor 15 Jahren. In Brüssel ging es darum, auf europäischer Ebene. Das war eine unglaubliche Lobbyschlacht, wo auch viele der damaligen Abgeordneten gesagt haben, das habe ich so auch noch nicht erlebt, wie da denen die Türen eingerannt wurden, eben von der gut organisierten Agrarlobby. Und dann wurde das damals verhindert.
Das hier ist keine Werbeunterbrechung, denn Foodwatch ist unabhängig und steckt nicht mit der Industrie unter einer Decke. Stattdessen finanzieren wir uns aus den Beiträgen unserer vielen tausend Fördermitglieder. Wenn euch unsere Arbeit gefällt, dann würde es uns total helfen, wenn ihr jetzt gleich einfach mal diesen Podcast, diese Folge teilt mit euren Freundinnen und Freunden. Und wenn ihr auch Mitglied werden wollt, umso besser. Die Infos dazu findet ihr in unseren Shownotes.
Es zeigt so, es gibt diese idealtypische Vorstellung, in der Politik werden halt Argumente ausgetauscht und das bessere Argument setzt sich durch. In der Praxis gewinnt aber halt häufig derjenige, der am lautesten schreit, der das meiste Geld einsetzen kann für eigene Studien oder auch einfach ganz stumpf vor Ort sein. Ich weiß noch, unser Kollege Matthias, der war damals in Brüssel, ist da irgendwie alleine verzweifelt durchs Europaparlament gelaufen und hat probiert, mit den EU-Abgeordneten zu sprechen, dass diese Ampel sinnvoll ist, während die Lebensmittelindustrie, die hatten da ganze Infostände im Europaparlament aufgebaut, wo sie irgendwie Infos verteilt haben, wie schlecht die Lebensmittelampel ist. Ja, das ist ein ungleicher Kampf. Man hat da einfach keine Chance, weil die wie du gesagt, die Firepower, oder? Also die Anzahl an Leuten, die bezahlen können, die Anzahl an Studien, die in Auftrag geben können, da können Verbraucherverbände, Umweltverbände und so häufig nicht mithalten. Umso wichtiger wäre es ja, dass es, du hast es auch schon angesprochen, bessere Regeln gibt. Und Lobby Control hat ja vor ein paar Jahren gemeinsam mit anderen Organisationen, wir von Foodwatch waren da zum Beispiel auch dabei, 3 konkrete Vorschläge nochmal gemacht, was sich denn verbessern könnte. Nicht um Lobbyismus zu verbieten, sondern um Lobbyismus besser zu machen, fairer zu machen, transparenter zu machen. Zum Abschluss können wir die vielleicht nochmal kurz durchgehen, die 3 Punkte, die sich jetzt verbessern müssten, Timo.
Wir hatten das Lobbyregister ja schon angesprochen, was jetzt die Ampel hat das nochmal verschärft. Das war auch wirklich wichtig. Was da jetzt Teil dieser Verschärfung ist, dass die Lobbyverbände, wenn sie ja Briefe an die Politik schicken mit Forderungen, Vorschlägen zu Gesetzen oder einfach, wo sie sagen, das Gesetz wollen wir nicht, das müssen die da inzwischen hochladen. Das ist schon mal richtig viel wert. Könnt ihr euch alle mal, die jetzt zuhören, mal anschauen. Kann man auch den Bauernverband oder Verband der Lebensmittelwirtschaft Foodwatch einfach mal eingeben und gucken, was für Stellungnahmen die verschicken. Was da aber fehlt auf der anderen Seite, ist das, was wir Lobby-Fußspur für Gesetze nennen. Fachbegriff jetzt gerade ist mal exekutiver Fußabdruck. Das hat damals das hat dann die Ampel auch eingeführt. Das ist so schlecht bisher umgesetzt, also da sollen die Ministerien, in denen werden ja die allermeisten Gesetze geschrieben, und das ist deswegen auch für Lobbyistinnen und Lobbyisten eigentlich die wichtigsten Adressaten für die Lobbyarbeit. Bundestag, Parlament kommt dann später, da geht es dann um die Details, aber so die großen Pflöcke werden in der Regel schon im Ministerium eingeschlagen. Und diese Fußspur soll die eben verpflichten, dass die von sich aus offenlegen müssen, wo haben wir denn mit welchen Lobbyverbänden gesprochen, was von deren Vorschlägen haben wir übernommen, was auch nicht, an welchen wesentlichen Stellen gab es hier aufgrund der Lobbyarbeit eigentlich Veränderungen am Gesetz. Und das wird im Moment überhaupt nicht richtig umgesetzt. Also da sehen wir immer noch nicht viel. Was wir da eigentlich brauchen, ist, wir brauchen eine Transparenz über, wer redet da mit wem. Das macht die EU-Kommission zum Beispiel inzwischen, dass sie alle Gespräche mit Lobbyvertretern offenlegen. Bundesregierung bisher möchte das nicht. Danke. Das wäre nochmal ein wichtiger Schritt. Ne?
Die europäische Ebene ein Stück weit schon fortschrittlicher.
Ja.
In der EU-Kommission gilt so eine Veröffentlichungspflicht. Und das wäre eben eine ganz wichtige Forderung, dass wir das auch für die Ministerien haben. Dass also alle Treffen auf dem Kaffee, auf dem Mittagessen im Ministerium veröffentlicht werden müssen.
Genau, bisher also zumindest auf der Leitungsebene. Ja. Da muss jetzt nicht in jedem Referat, also Referat, die untersten Organisationseinheiten in den Ministerien, das wollen wir jetzt auch nicht, dass da alle Mitarbeitenden komplett überwacht werden. Aber so eine auf Chefebene, da sollte es schon einfach Transparenz darüber geben, wer redet da mit wem. Dann kann man nämlich auch sehen, haben die sich irgendwie 80 Mal mit den großen Unternehmen und Verbänden aus der Branche getroffen, aber mit Foodwatch gar nicht oder mit Umweltverbänden oder was auch immer.
Ja, mit Foodwatch. Wir probieren, wir fragen immer freundlich an, wenn es einen neuen Ernährungsminister, eine neue Ernährungsministerin gibt. Ich sag mal so, nicht alle wollen sich mit uns treffen. Und Lobby-Fußspur für Ministerien. Wir hatten damals auch geklagt, als Julia Klöckner Ernährungsministerin war. Wir wollten nämlich genau das mal wissen. Mit wem trifft sich denn die Ministerin? Trifft die sich nur mit Nestlé, Bauernverband und Co.? Oder trifft die sich auch mit Umweltverbänden, Naturschützern und so weiter? Mussten wir aber halt erst klagen. Und dann haben wir Jahre später irgendwann Recht bekommen. Na gut, dann ist der Drops auch gelutscht. Dann ist es zu spät. Insofern, das wäre eine super wichtige Forderung, diese exekutive Fußabdruck oder eben Lobby-Fußspur für Gesetze, Veröffentlichung aller Kontakte in den Ministerien. Das wäre so der erste wichtige Punkt. Das zweite, Reform der Parteienfinanzierung. Wieso hat die Parteienfinanzierung jetzt mit Lobbyismus zu tun?
Du hattest das ja vorhin schon erwähnt, dass es da auch mit der Mehrwertsteuersenkung für die Gastronomie, dass es da auch eine Parteispende quasi in diesem Zusammenhang gab. Es ist in Deutschland verboten, dass man jetzt einfach einer Partei Geld gibt und sagt, macht mal das dafür oder ich erwarte, dass ihr das macht. Das ist verboten. Aber in der Praxis kann man das natürlich, hat das einen Einfluss. Wenn jemand richtig viel Geld an eine Partei spendet, dann hat das irgendeinen Einfluss. Das halten wir auch für ein Demokratieproblem. Deutschland, also das wissen vielleicht auch nicht alle, es ist immer noch möglich, unbegrenzt viel Geld an Parteien zu spenden. Und gerade in so Wahlkampfzeiten ist das für die Parteien ja auch unglaublich wichtig. Und dadurch, dass es da keine Obergrenze gibt, können eben Unternehmen, können irgendwie reiche, superreiche Einzelpersonen ihren politischen Interessen und Wünschen damit überproportional viel Gewicht verleihen. Und
es muss allerdings veröffentlicht werden.
Das muss veröffentlicht werden. Genau, da sind wir auf jeden Fall einige Schritte vorangekommen. Aber was wir eben nicht haben in Deutschland, auch im Gegensatz zu den meisten anderen EU-Ländern, ist einfach so eine Obergrenze. Wenn wir sagen Parteispendendeckel, das wäre wichtig, dass nicht Einzelne einfach unbegrenzt viel Geld einer bestimmten Partei geben können, womit dann eben auch so ein Wahlkampf verzerrt wird. Ja? Und das ist einfach nicht demokratisch und man weiß eben auch nie, wenn je höher die Spende ist, desto größer die Gefahr, dass da auch Abhängigkeiten entstehen, dass dann ist eben, sagen wir mal, die Lobbyarbeit flankiert oder vorbereitet.
Parteispenden, wenn man nochmal auf das Beispiel Gastro-Mehrwertsteuersenkung zurückkommt, da gab es eben diese Parteispende von 500.000 Euro an die CDU von einem Gastrounternehmer. Es gab Zahlungen von McCafé und McDonald's an die CDU.
Ja.
Man weiß natürlich nicht, ob das einen direkten Einfluss hatte, aber es liegt zumindest nahe der Verdacht und vor allem ist auch hier wieder ein Ungleichgewicht, weil ne, also wir Bürgerinnen und Bürger werden jetzt sicherlich nicht eine 500.000 Euro an irgendwelche Parteien spenden mit der Forderung, die Mehrwertsteuer auf Obst und Gemüse zu senken.
Ja, also als gemeinnützige Organisation darf man sowieso nicht spenden an Parteien. Aber genau richtig. Und ja, genau dieses Sponsoring von McAfee ist das dann ja gewesen. Dafür brauchen wir genauso eine Obergrenze, ja.
Transparenz ist ein ganz entscheidendes Stichwort. Lobbyfußspur für die Ministerien, für alle Gesetze und eine Reform der Parteienfinanzierung. Das wären so zwei große Stellschrauben, an denen wir schrauben müssten. Lobby Control setzt sich da weiterhin für ein. Foodwatch auch. Super, dass wir da auch an vielen Stellen zusammenarbeiten. Ich bin auch Mitglied bei euch bei Lobby Control. Insofern, Timo, wünsche ich euch weiter viel Erfolg.
Ja, und danke euch
gute
auch.
Zusammenarbeit mit Foodwatch und Lobby Control weiterhin. Voll gut, dass du da warst.
Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Die gute Nachricht zum Schluss. England hat jetzt beschlossen, eine Altersgrenze für Energy Drinks einzuführen. Richtig gute Sache. Das zeigt also in anderen Ländern, geht's voran, gibt mittlerweile eine ganze Reihe an europäischen Ländern, die den Verkauf von Red Bull, Monster und wie sie alle heißen, an Kinder und Jugendliche beschränken. Super. Und hoffentlich passiert das hier auch bei uns in Deutschland endlich. Da setzen wir uns weiter für ein. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt, zugehört habt und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Macht's gut. Tschüss.
Geschmacksverstärker.
Der Foodwatch-Podcast.